ARD. HR2 Kultur. Menschen und ihre Musik. Eine Kooperation von BR Klassik und HR2 Kultur.
Ich sage ganz herzlich Hallo. Christine Amme mein Name. Ich bin für Sie die kommende Stunde hier am Mikrofon, aber wie immer in dieser Sendung natürlich nicht alleine. Heute ist der Dirigent Lorenzo Viotti zu Gast bei uns. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Sie sind Jahrgang 1990, ziemlich jung für so einen erfolgreichen Dirigenten, gerade mal 34 Jahre alt. Und zugleich sind Sie, finde ich, mit viel Mut ausgestattet, denn Sie sind Chef des Niederländischen Philharmonischen Orchesters und der Niederländischen Nationaloper, aber nur noch bis zum Ende der Saison 24-25. Sie haben sich dazu entschlossen, aufzuhören, die Festanstellung aufzugeben, um mehr Zeit für sich, für Familie, für Freunde zu haben. Wie macht man das, dass man nicht auf diese innere Stimme hört, die einem sagt, das ist so eine wichtige Stelle, so eine wichtige Position, das kann ich jetzt nicht einfach aufgeben, sondern dass man stattdessen sagt, ich schaue jetzt auf mich, mir ist das jetzt egal.
Es ist nicht egal, aber es wäre schade, vielleicht in 10 oder 15 Jahren, das in, sagen wir, meine stärkere Jahrgang, 30, 40 Jahre alt, dass ich einfach nicht Zeit genug nimmt für die Leute, die ich liebe, für auch andere Sachen neben klassischer Musik auch wieder zu lernen. Man muss nicht vergessen, dass als Dirigent man kann diesen Beruf, bis man stirbt, machen. Natürlich, wenn man so eine starke Leidenschaft hat, es ist sehr schwer, Nein zu sagen. Aber es ist eigentlich sehr einfach, Nein zu sagen und dann zu spüren, wenn man zurückkommt zu einer sehr vollen Saison, wie man das vermisst hat. Das ist so wichtig. Und wir sind irgendwie gedrückt, speziell die junge Generation, noch mehr zu machen. Es ist nicht normal, 2 Monate Ferien zu nehmen und auf Social Media zu zeigen, wie man glücklich ist am Strand. Ich habe das Gefühl, man muss immer zeigen, ich dirigiere hier jetzt und ich spiele hier und wie toll ist meine Saison jetzt mit so vielem Orchester einzutreten. Ich habe kennengelernt sehr, sehr berühmte Dirigenten und ich habe einmal die Frage gestellt, was war ihre Lieblingsmemory von ihrer 50 Jahre Karriere, also im Leben, nicht musikalisch, weil sie haben gereist, überall, bla bla bla. Und er hat mir geantwortet, Lorenzo, es tut mir leid, aber ich bin überall auf der Welt gereist, aber neben dem Probensaal, ich habe eigentlich nichts gesehen. Und ich fand es irgendwie so traurig, weil man hat so ein Glück als Dirigent. Man kann auswählen, wenn man kann natürlich, wo kann man dirigieren, in welche Länder. Und dann, das ist unsere Wahl zu sagen, okay, vielleicht nehme ich 2 Wochen in dieses Land einfach zu reisen und die Sprache zu lernen. Oder jetzt nehme ich 1 Monat frei, ich weiß nicht, im Januar, um meine Geschwister zu besuchen und mehr Zeit mit meiner Freundin. Das ist wirklich etwas, das ich jetzt sehr streng diszipliniert nimmt. Und am Ende, das ist mein Leben. Und ich entscheide für meine Aktion, nicht die Agentur, nicht das Publikum, nicht die Kritiker.
Und welche Pläne haben Sie für danach? Also ich meine, Hobbys dürften Ihnen nicht ausgehen. Schwimmen, Tennis, Boxen, Joggen, ich weiß nicht, Tauchen. Es gibt ja eigentlich fast nichts, was Sie noch nicht ausprobiert haben.
Oh ja, sehr viel. Aber eigentlich eine zweite Leidenschaft ist Triathlon. Man braucht sehr viel Zeit zu trainieren für Ironman. Und man kann auch sehr viel reisen damit. Man ist sehr viel draußen. Also das ist diese ganze Ebene, die auch sehr wichtig für mich ist. Alleine in die Natur. Man kann atmen, man kann auch nachdenken, man kann Kraft finden, die man braucht auch, wenn man dirigiert, wenn man reist. Also das ist ein ganz komplizierter Beruf. Ich habe sehr viele schöne Pläne, aber das ist persönliche Sache und das bleibe ich bei mir.
Was für berufliche Pläne Sie haben, das interessiert mich, darüber sprechen wir gleich. Ich finde trotz allem, dass da viel Chuzpe dazu gehört, zu sagen, ich lasse jetzt dieses Orchester hinter mir und diese wahnsinnig tolle Position. Aber wir hören jetzt erstmal Musik. Die erste Musik, die Sie sich gewünscht haben und jetzt vor der Aufzeichnung meinten Sie auch die wichtigste von ja. Tito Puente. Ein ja, relativ selten gespieltes Lied ist es. Ich finde, das hat so einen ganz schmachtenden Text. Ich muss da sofort an Meer, Sonne, Strand denken. Ich weiß nicht, was haben Sie denn für Bilder im Kopf dazu?
Ich habe es kennengelernt. Letztes Jahr, ich war im Auto mit meiner Freundin in Portugal, wo wir 2 Wochen einfach geträumt haben. Und wie Sie gesagt haben, Sonne, einfach unglaubliche starke Natur, Meer, Freiheit irgendwie, Liebe ja, und Lächeln. Wenn man hört diese Musik, mein Lächeln und die Laune ist wieder da. Wir brauchen das sehr oft, glaube ich.
Cuando calienta el sol von Tito Puente hören wir jetzt.
Amor, estoy solo aquí en la playa. Es el sol quien me acompaña y me quema. Y me quema, y me quema.
¡Allá va!
Cuando caliente el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco.
Cuando caliente el sol
aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco.
Cuando caliente el sol. Cuando caliente el sol.
En la playa siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco.
Wenn die Sonne heiß brennt, davon singt Tito Puente in diesem Lied. Lorenzo Viotti sitzt mir gegenüber, der Dirigent, der neben Orchester dirigieren auch noch Klavier, Gesang und Schlagzeug studiert hat. Leben Sie denn eigentlich gern in Amsterdam?
Ja, ich lebe in Portugal, aber ich bin 4 bis 5 Monate pro Jahr in Amsterdam. Natürlich, wir wünschen mehr sonnige Tage in Amsterdam, weil es regnet sehr, sehr, sehr oft. Aber trotzdem, es ist eine sehr charmante Stadt. Kulturell auch. Ich habe eigentlich seit 3 Jahre jetzt endlich ein Zuhause irgendwie gefunden. Nicht, weil ich jetzt mit meiner Freundin bin, aber ich habe eigentlich eine Routine. Und davor, ich war maximum 2 bis 3 Wochen in einer Stadt fix, sondern immer überall gereist. Und jetzt plötzlich, ich habe mein kleines Café dort und mein Frühstückort und einen neuen Freundkreis gebaut. Und ja, meine Leute, mein Team, mein Open House, mein Orchester, mein Publikum irgendwie. Und das, ja, das ist einfach ein sehr spezielles Ding.
Dann gehört ja noch mehr dazu, das hinter sich zu lassen, oder nicht? Also
nein, natürlich die Leute irgendwie fragen, warum es läuft so gut. Ja, aber ich finde, 4 Jahre in einem Leben ist auch sehr viel. In klassischer Musik, man muss 5 oder 10 oder 15 Jahre unterschreiben direkt, bevor man auch weiß, wie es geht. Und ich finde es sehr schwierig zu entscheiden, so früh für so eine lange Zeit. Und ich finde, wir haben erreicht etwas sehr speziell in diesen 4 Jahren. Wir haben noch ein Jahr und ich werde natürlich nicht meine Beziehung mit Amsterdam verlieren. Natürlich nicht. Das ist genau das Gleiche mit Lisbon, mit das Gulbenkian Orchester. Das ist einfach musikalische Institutionen, die in mein Herz sind, für immer. Aber ich habe das Gefühl gehabt, es ist Zeit jetzt für eine neue Etappe in mein Leben.
Mhm. Ja, Sie haben tatsächlich viel erreicht in Amsterdam. Sie haben vor allem geschafft, neues, auch jüngeres Publikum anzulocken, haben da oft vor ausverkauftem Haus gespielt. Und ich könnte mir vorstellen, wenn Sie dann aufhören, 2025, dass sich viele Klangkörper auch jetzt schon auf der Welt die Finger nach Ihnen lecken. Weil ich meine, das Problem, dass man jüngere Leute ansprechen muss, wenn man nicht ganz doll schrumpfen will in der Klassikwelt, das haben ja viele. Wie geht's Ihnen denn damit, wenn Sie Anfragen ablehnen müssen? Machen Sie das aus dem Bauch heraus? Fällt Ihnen das leicht? Fällt Ihnen das nicht so leicht?
Es muss ein gesamtes Paket passen. Zuerst natürlich die Beziehung. Und man muss einfach sehr ernst sein, ob man das akzeptiert, weil eine berühmte Institution ist oder weil man weiß, okay, ich kann wirklich einen Unterschied dort machen, weil die Leute auch bereit sind, den nächsten Schritt oder vielleicht eine andere Richtung zu gehen. Vielleicht mehr Risiko auf diesen Ebene zu nehmen.
Was meinen Sie mit mehr Risiko? Geht es da um Programmgestaltung?
Nicht wirklich auf Programm, aber zum Beispiel sprechen mit das Publikum. Oder ich glaube, wenn man Chefdirigent ist, man muss zuerst das Vertrauen gewinnen von den Musikern, von die ganze Institution. Und da kriegen sie die höchste Qualität von Klangergebnis. Wenn die Orchestermusiker hören, okay, es gibt einen Klangunterschied, wir spielen anders, wir spielen besser. Es gibt ein neues Identität drauf, unsere eigene Identität. Dann können sie Schritt nach Schritt vielleicht etwas ausprobieren. Zum Beispiel, für mich ist fast undenkbar, dass ein Orchester zusammenspielen kann, ohne zusammen atmen zu können. Einmal habe ich gefragt, okay, ich würde gerne einfach hören, wie Sie singen. Und das war ein Test, aber ich habe das gemacht nach 1,5 Jahren. Und natürlich, wir erreichen 100% die Herzen von den Leuten. Und nicht, weil ich jung bin oder weil ich trage Sneakers auf Podium, das ist völlig egal. Weil wir bringen klassische Musik vielleicht in ein andere Richtung, also wir sind total offen. Ich spreche immer vor das Konzert, auch wenn wir auf Tournee sind. Und das ist natürlich manchmal mühsam, weil ich würde gern sofort in die Musik rein. Aber ich denke immer auf die Leute, die vielleicht zum ersten Mal in einen Konzertsaal. Und das ist stressig. Einfach vielleicht nicht mit einem guten Anzug zu sein, 2 Stunden in Ruhe zu sitzen. Und wenn jemand, die natürlich the leader ist von das ganze Abend, ich bin der Brücke zwischen Publikum und Orchester, wenn 3, 4 Minuten dieses Person spricht über die Musik, willkommen die Leute, sagen, sie können klatschen zwischen die Sätzen, es ist kein Problem, wir brauchen diese Leidenschaft, diese Euphorie manchmal oder diese Naivität, dann, ja, diese neue Generation wird sicher zurückkommen, weil die spüren, wir sind dabei eigentlich. Wir spielen nicht auf die Champions League von klassischer Musik, aber wir spüren uns mit. Und das ist einfach mein Ziel überall. Aber es gibt natürlich Institutionen, die wollen das nicht. Aber es ist okay, dann das ist nicht die richtige für mich.
Mhm. Sie mögen ja auch ziemlich viel unterschiedliche Musik, ist ja normal für Menschen in Ihrem Alter. Sie haben aber auch schon viel unterschiedliche Musik gemacht, als Pianist viel Funk und Jazz gespielt. Ihre Schwester, die jetzt Opernsängerin ist, auch selber hatte eine Death-Metal-Band, da haben Sie mitgespielt. Mhm. Und Sie haben auch ein Faible für Rap.
Ja.
Und welche Musik, habe ich mich da gefragt, hören Sie denn live am liebsten, wenn Sie auf ein Konzert gehen oder ins Konzert? Was ist die Musik, an der Sie am meisten Spaß haben live?
Definitiv Rap und Music Festivals. Die Spannung, die man kriegt am ersten Reihe von einem guten Rap-Konzert, boah, das ist schon unglaublich. Natürlich, Jazz ist genial oder ein Salsa-Club oder so, aber eine gute Rapper mit einem Stadion von 50.000 Leuten, das ist wirklich ein Erlebnis. Ich liebe Techno-Musik sehr, speziell im Sommer mit den guten Gruppen von Freunden oder mit meinem kleinen Bruder. Wir lieben diese Musik und ja, wir können sehr gerne mehrere Stunden tanzen.
Wer mehr in Ihre Klangwelt eintauchen will, der kann sich auch bei Spotify durch verschiedene Playlisten klicken, die Sie da haben. Da sieht man auch das Drake auf, ich weiß nicht, Keith Jarrett folgt. Das ist eine sehr bunte Mischung, die Sie da haben.
Ja.
Ich stelle mir das irgendwie so vor, Sie müssen ja fit sein als Dirigent. Und wenn man dann so die Nacht durchfeiert, brauchen Sie dann so ein Off-Day oder wie machen Sie das?
Es kommt darauf an. Man kann einfach tanzen für 5 Stunden, dann 8 Stunden schlafen und dann am Abend dirigieren. Ich glaube, die Disziplin ist natürlich das Wichtigste. Also ich trinke fast nichts und ich mache so viel Sport. Also das ist kein Problem für mich.
Wenn wir jetzt eh schon beim Thema sind, dann hören wir doch jetzt einfach auch Techno, den Sie sich gewünscht haben.
Von Dukan. Ich finde den Aufbau einfach genial und von Anfang an die Instrumentation ist toll. Die Frequenz auch von Beat, das ist nicht zu schnell, nicht zu langsam. Es ist so Warm-up irgendwie. So Panorama-Bar sozusagen. Nicht Wehrgang.
Panorama-Bar in Berlin. Dixon Rework hören wir jetzt von Dukan. Lorenzo Viotti ist heute zu Gast. Wir haben Techno gehört, wir haben einen Liedermacher gehört, aber Sie haben sich natürlich auch klassische Musik gewünscht.
Ja.
Sie haben sich Musik von Schubert gewünscht.
Aha.
Den zweiten Satz aus seiner Unvollendeten. Warum genau das?
Weil ich habe diese Musik kennengelernt, wenn mein Vater gestorben ist. Und irgendwie, sobald ich höre diese ersten Töne, Es ist eine Auf Wiedersehen für mich, aber es gibt so viele Ruhe irgendwie in dieser Musik. Tränen mit ein kleines Lächeln. Und es ist ein ganz spezielles Gefühl. Und wir haben das natürlich in meiner Familie kennengelernt, zu früh. Aber ich lächle immer, wenn ich diese Musik höre. Ich bin sehr traurig. Aber irgendwie diese Ruhe, diese Bonta, die außen, diese Harmonie und die Geigen, es klingt, als ob die sind nicht da. Die fliegen schon. Die sind auf einer anderen Ebene. Also man kann nicht diese Musik greifen. Ja, das ist die Genie von dieser Komponist und von dieser Symphonie. Diese unvollendete Symphonie. Als ob Tod ist keine Ende, ist ein unvollendeter Weg irgendwie. Ich habe ziemlich viel Zeit gebracht, das zu realisieren. Auch wenn ich diese Symphonie dirigiert, das ist die nächste Musik mit meinem Vater.
Ich habe tatsächlich auch eine Aufnahme ausgewählt von 1996, die ihr Vater, wo ihr Vater dirigiert, und zwar das Rundfunksinfonieorchester Saarbrücken. Mhm. Und Sie waren ja im Teenie-Alter, als Ihr Vater verstorben ist. Mhm. Was sind das so für Bilder, die bei Ihnen aufblitzen, wenn Sie an Ihren Vater denken? Denn ich habe mal gelesen, dass es gar nicht so sehr er als Dirigent ist, den Sie im Kopf haben, sondern eher Situationen wie, Sie haben im Garten Fußball gespielt oder waren zusammen tauchen.
Ja, und ich glaube, das ist besser so. Ich habe das Glück, dass viele Musiker oder ihre Kollegen immer sprechen über Momente mit meinem Vater. Aber die Momente, die ich wirklich mich erinnere, sind ja, wenn wir haben getaucht, weil er hat auch im Sommer 5 Wochen genommen mit uns. Und er war so leidenschaftlich mit alles und speziell alles gegeben für die Familie. Oder auch mit Musik. Ich werde das nie vergessen. Er kommt zurück und er sagt, Kinder, kommen Sie. Ich habe etwas discovered. Und das war die Passover-Psalm vom Körngold. Und hören Sie zu, jetzt im Chor, bla bla bla. Diese Naivität, die er hatte noch am Ende. Und das ist sehr wichtig, weil wenn man zu viel macht, und ich glaube, er hat auch zu viel gemacht, deshalb er ist nicht mehr da. Aber wenn man zu viel macht, man kann irgendwie dieses unglaubliches Beruf als Routine nehmen. Mhm. Und man liebt das nicht mehr wie ein Kind. Und das kann nicht passieren. Mhm. Und deshalb muss ich auch Zeit nehmen ohne Musik, um zurückzukommen.
Mhm. Sonst stumpft man vielleicht ab, würde man im Deutschen sagen.
Ja, genau.
Und trotzdem sitzt Ihnen ja dieser große Name irgendwie im Nacken. Und er war einfach ein großer Dirigent. Und gab es auch sowas wie, das und das möchte ich auf jeden Fall anders machen als mein Vater. Gab es so eine bewusste Ablösung oder sowas?
Nein, der Druck war da am Anfang. Speziell bevor ich Dirigieren ausgewählt habe. Weil das war immer irgendwie in mein Blut. Aber ich wusste nicht, ob ich darf oder ob ich kann oder was heißt Dirigieren. Und plötzlich, ein Tag, der Druck war weg. Und das war eigentlich leider, wenn sein Vater gestorben ist. Und ich habe das Grab von meinem Vater und das Grab von meinem Großvater zusammen gesehen. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt leave me alone. Und mein Leben hat eigentlich angefangen in diesem Tag, wo ich habe meine eigene Sprache gefunden. Ich erinnere mich nicht ihm als Dirigent. Wie hat er dirigiert? Ich glaube, ich habe natürlich manche Geste oder stimmliche Sachen, die sehr ähnlich, weil ich bin einfach sein Sohn, das ist normal. Aber mein musikalischer Weg ist einfach sehr, sehr anders und wir leben in so einer anderen Zeit. Also ich bin einfach nur sehr stolz, sein Sohn zu sein.
Dann hören wir ihn jetzt dirigieren hier bei BR Klassik. Und zwar die Unvollendete von Franz Schubert, beziehungsweise einen Ausschnitt aus dem 2. Satz.
Thank you.
Marcello Viotti dirigierte hier das Rundfunksinfonieorchester Saarbrücken. Und sein Sohn, der sitzt mir gerade gegenüber, Lorenzo Viotti. Wir haben gerade darüber gesprochen, Sie haben gerade darüber gesprochen, dass Sie natürlich, weil Sie einer ganz anderen Generation angehören, viele Dinge anders machen als Ihr Vater. Und eine Sache, die Sie definitiv anders machen, einfach der Zeit geschuldet, ist, dass Sie Social Media bespielen. Also Sie sind sehr aktiv bei Instagram zum Beispiel, zeigen sich da, wie Sie Sport machen. Gestern waren Sie joggen, habe ich gesehen, irgendwo im Grünen. Ist es was, also gerade Instagram zum Beispiel, was Ihnen richtig Spaß macht oder sehen Sie das eher so als Mittel zum Zweck?
Ich weiß, dass die Aktivität, die neben Musik wichtig für mich sind, wie Sport, sehr viele Dinge in die Natur, das könnte jüngere Leute inspirieren, dass es ist möglich, so einen Rhythmus haben als Künstler, überall auf Tournee sein und am Vormittag dirigieren und am Nachmittag schwimmen gehen und auf einem Festival zu sein. Und deshalb benutze ich diese Plattform und vielleicht einen kleinen Clip auf eine Zugabe zu posten, kann vielleicht eine erste Eintritt für jemanden, die nie in klassische Musik war. Und dann, ich habe Kuriosität, vielleicht kaufe ich ein Ticket für nächste Saison. Aber ja, wenn Sie sagen, ich bin sehr aktiv, ich finde, ich bin überhaupt nicht aktiv.
Mhm. Ja, kommt natürlich drauf an, mit wem man das vergleicht. Aber ja, für die Klassikwelt.
Oh ja, und ja. Die Klassikwelt ist einfach überhaupt nicht bereit. Ich war schockiert, letzten Sommer zu zeigen, wie froh man ist und dann zu kriegen einfach so viel Kritiken und sehr, ja, aber du sollst da einfach dirigieren und nicht in Badehose am Strand liegen und so. Und dann habe ich bemerkt, fuck, die Leute von meiner Welt, sehr viel, die leben in the past.
Ja, ja, ich wollte jetzt auch fragen, wie es Ihnen denn mit der konventionellen Presse geht, also mit Zeitungen und Hörfunk, weil da gibt's so, weiß nicht, Bezeichnungen, Labels wie Posterboy, Hashtag-Dirigent, Showmaster. Und ich dachte mir, das ist ein bisschen so wie bei Frauen, die reduziert werden auf das, was sie tragen. Also wo es ja dann auch gar nicht mehr um den eigentlichen Job geht. Sie machen trotzdem mehr als viele andere oder sie sind in der niederländischen Vogue gewesen. Sie sind Botschafter von Bulgari. Sie waren, weiß ich nicht, irgendwann mal Mann des Monats in der Men's Health. Also da gibt es einfach wahnsinnig viel, wo sich, glaube ich, viele Journalistinnen und Journalisten gern dran aufhängen. Und ich habe mich gefragt, ob das nicht unglaublich nervt.
Ja, aber wissen Sie, Eifersüchtigkeit, das ist einfach normal in unserem Leben. Okay, klassische Musiker, du musst einfach Bach 24 Stunden hören und dieses langweilige Sakko tragen. Oh la la, das ist mir völlig egal. Also es nervt natürlich und ich war auch ein bisschen traurig. Aber ich denke immer an die Leute, die einfach das als positiv genommen haben und vielleicht einen Schritt nach vorne genommen haben für ihre eigene Freiheit. Weil ich bin total frei. Also ich trage, was ich will. Ich sage auch, was ich will. Ich dirigiere, was ich will. Und das ist einfach der größte Luxus im Leben. Ich nehme 2 Monate jeden Sommer frei. Es ist mir völlig egal, ob Sie sagen, dass ich muss in ein Festival dirigieren und dann noch einen Vertrag zu 5 Jahren zu meinem Orchester zu unterschreiben. Das ist mein Leben.
Und ist das was, was Sie sich mit der Zeit irgendwie erarbeitet haben, dass Sie sich davon so gut abgrenzen können? Oder war das schon immer so, dass Sie so ein Selbstbewusstsein haben und sagen, das ist mir eigentlich egal, was da geschrieben wird?
Ganz am Anfang habe ich fast nie gelesen, die Kritik. Speziell, wenn die guten war. Weil ich fand es ein bisschen absurd manchmal. Ich erinnere mich einmal, wir haben so schlecht gespielt. Wirklich, das war nicht gut. Und wir haben 5 Sterne bekommen. Wow, und ich war so traurig. Ich war so wow. Weil das hat einen Impact zum Publikum. Das ist das Ziel eigentlich. Die sollen uns helfen. Oder die sollen klassische Musik helfen. Wenn die Leute lesen, eine starke Kritik. Man lernt etwas dafür. Und dann man denkt, okay, ich bin neugierig, ich werde einfach diese Konzert zuhören. Es gibt noch eine. Oder wenn das wirklich schlecht, dann okay, interessant. Weil ich dachte, das ist ein Künstler, der interessant wird. Aber einfach immer auf das Social Media zurückzukommen, dann denke ich, they are trapped way more than me in the Social Media Business. Weil die reden nur über Social Media. Die reden nicht über das Pianissimo, die wir erreichen. Welche Klangqualität. Und das zeigt, wie sehr viel Critics irrelevant sind, leider. Ja, es ist nicht frech, es ist einfach ein Wahl, die ich am Anfang genommen habe, um zu sagen, okay, das Klangqualität und die Reaktion von Publikum ist die größte Kritik. Ich bin extrem streng mit mir. Sie können fragen meine Familie, ich bin fast nie glücklich. Ja, wenn ich höre, 3 Minuten total Ruhe nach dem letzten Akkord, nach einmal der 9. Symphonie und niemand atmen. Und wir haben 60% Leuten unter 35 Jahre alt im Publikum. Dann denke ich, okay, we did a good job.
Puh, okay, jetzt ist es Zeit wieder für ein bisschen Musik. Sie haben sich den letzten Teil aus Alfred Schnittkes Chorkonzert gewünscht. Mhm. Dies Werk, das ich in meiner Hoffnung und in deinem Namen begonnen, sollst du vollenden. So ist der Name. Wieso haben Sie das ausgewählt?
Das war der schönste Konzert, den ich gehört habe in meinem Leben, in Salzburg, mit das Chor von Theodor Korensis damals. Ich finde A Cappella-Musik die schönste Musik der Welt. Wenn Sie würde mir geben eine sehr gute Akustik mit einem Chor, 1 Stunde frei, carte blanche, Programm A Cappella oder eine Spitzenorchester, ich würde sofort das A Cappella-Chor wählen. Ich weiß nicht, es kommt einfach direkt im Herz. Man hat keinen Wahl. Als Dirigent einfach zum Atmen mit diesen Leuten und einfach die singen, die sprechen, das ist das pures Kunst. Und dieses Stück, ja, ich liebe Alfred Schnittke, die ganze Repertoire von ihm. Ich habe sehr spät seine Musik kennengelernt. Das ist eine der schwierigsten Stück für Chor. Ich habe das Gefühl, einfach Farben fallen vom Himmel. Nicht besonders positiven Farben, am Schluss doch. Aber es gibt eine Spannung, es gibt eine Darkness auch, die ich einfach liebe.
Lorenzo Viotti ist mein Gast heute. Er hat die Musik ausgewählt, die wir in dieser Stunde hören, eben Schnittke. Und nach all dem, was Sie, bevor wir diese Musik gehört haben, erzählt haben, frage ich mich gerade, warum sind Sie denn eigentlich nicht Chordirigent geworden?
Weil das Beste als Dirigent ist, dass man alles dirigieren kann. Man kann eine Kapelle, Repertoire, man kann symphonische, man kann kleine Ensemble, großes Opern. Und ja, diese Varietät ist einfach das größte Luxus.
Oder Sie lassen das Orchester singen. Und Sie haben ja auch selber Gesang studiert. Mhm. Jetzt hören wir gleich Klaviermusik von Michel Camilo, ein zeitgenössischer und auch Jazz-Komponist und Pianist. Sind Sie ihm schon mal begegnet?
Leider nicht.
Haben Sie denn so ein Idol, wo Sie sagen, das wäre so ein Fan-Moment, den Sie herbeisehnen, jemanden, den Sie gern treffen würden?
Ja, aber mehr Jazzmusiker als klassische Musiker. Ihm zum Beispiel, absolut. Petrucciani, aber leider, er ist nicht mehr da. Keith Jarrett, absolut.
Manchmal ist es ja auch so, dass man jemanden aus der Ferne irgendwie bewundert und dann trifft man ihn und merkt so, irgendwie doch nicht so sympathisch, weil man hat sich so ein Bild zurechtgelegt.
Ja, Sie haben recht. Sie haben recht, auch mit klassischer Musiker. Aber ja, das ist die Überraschung von Leben.
Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Deswegen hören wir jetzt Michel Camilo mit Carib, eine Improvisation für Klavier. Lorenzo Viotti hier zu Gast. Die Stunde neigt sich schon langsam dem Ende. Wie bringt man denn Groove und Flow und einen guten Beat in die klassische Musik, also im übertragenen Sinne?
Boah, sehr schwierig. Wenn wir reden über Groove, das ist ein sehr wichtiges Wort in klassischer Musik. Groove heißt nicht nur, dass man muss ein Drums und ein Bass und eine langsame Beat haben. Wenn man Sacre du Printemps nicht gegroovt macht, dann das ist kein Ballettmusik. Ich glaube, wenn es liegt einfach im Körper, ohne zu denken, wann soll ich spielen, dann können wir reden über ein natürliches Groove, eine Phrasierung auch. Wie man das macht mit 100 Leuten, ich habe keine Ahnung, das ist immer anders. Es gibt natürlich Tricks, aber das Vertrauen zu geben, die Musik zu spüren und nicht zu zählen oder zu einfach Töne zu spielen, das muss man eine große Freiheit haben, zuerst technisch und dann man muss sehr, sehr viel zuhören auf was passiert herum. Und in klassischer Musik, das ist ziemlich kompliziert, weil es gibt viele Linien und andere Instrumente und Distanz und plötzlich muss man mit dem Dirigent auch Kontakt haben. Also die Musiker, sie müssen zuerst sich aneinander hören und nicht der Beat oder der Schlag von dem Dirigent folgen, weil das ist einfach, das bringt nichts. Und das ist in meinem ein Trick als Dirigent, wie bringen wir die Leuten einfach diese Genuss und diese Freiheit im Konzert.
Was haben Sie für Pläne? Wie geht's weiter? Ich weiß aus der niederländischen Vogue, dass Sie gerne auch mal 2 Tage im Schlafanzug rumgammeln, was ich sehr gut verstehen kann. Wann ist denn sowas wieder möglich?
Ich werde nach Portugal natürlich gehen. Ich muss viel trainieren, weil ich habe einen Full Ironman im September. Und das ist noch eine andere Ebene von Race. Aber ich werde auch sehr viel am Meer sein. Ich werde auch nach Griechenland zum ersten Mal in meinem Leben gehen. Sicher nach Sardinien, weil ich liebe diese Insel. Und einfach reisen mit meinem Bruder, mit meinem besten Freund in die Bergen zu sein. Und ich werde sicher für einen Monat keine Partitur öffnen. Sicher.
Das klingt gesund. Auf jeden Fall viel vor haben Sie da. Da schrumpfen auch 2 Monate schnell zusammen bei all den Plänen.
Absolut.
Wir haben noch einen Rausschmeißer zum Ende hin, den kleinen Anzeiger von Josef Helmesberger in der Version von Georges Prêtre, der die Wiener Philharmoniker dirigiert beim Neujahrskonzert 2008.
Das ist eine meiner Lieblingsmusik.
Warum?
Weil ich weiß nicht, das ist auch in mein Blut. Georges Prêtre war mit Haitink meinem Mentor und ich habe eigentlich die Probe zuzuhören in 2008 von diesem Konzert und die Freiheit, die er hatte und die Freude mit 80 Jahre alt, noch gehabt hat, das war eine Lektion. Und ja, man kann nur diese Musik spielen oder dirigieren, wenn man das einfach im Körper hat. Man muss einfach jede Töne genossen und das ist ein Schmäh. Man kann nicht lernen. Das ist einfach im Seele oder nicht. Und das bringt auch einfach ein totales Lächeln, wie das Erste. Das Erste ist natürlich Sonne, Strand, offene Hemd, ein bisschen mehr Erotik. Na, Helmesberg ist nicht so viel Erotik drin, aber ein Lächeln, eine Freude und eine Generosität speziell.
Also haben wir hier ein Idol, weil wir vorhin über Idole gesprochen haben. Vielen Dank, Lorenzo Viotti, dass Sie bei uns waren.
Dankeschön.
Machen Sie es gut.
Danke.
Sie hörten Menschen und ihre Musik. Eine Kooperation von BR Klassik und HR2 Kultur.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.